mit Thies.
Ralf König wurde mit schwulen Comics bekannt. Mittlerweile ist er einer der beliebtesten deutschen Comicautoren, spätestens seit Der bewegte Mann verfilmt wurde. Jetzt hat er einen neuen Comic, Steh auf, Männchen. Hallo nach Berlin.
Hallo, hi.
So, wie geht's dem Comicautoren? Was sagt ein Comicautor darauf?
Wie es mir geht?
Ja,
was? Also im Moment geht es mir ganz gelassen. Ich sitze hier in schönen Berlin, die Sonne scheint und ich hatte eine Lesung in Greifswald und alles ist gut.
Na, ich dachte, es heißt ausgezeichnet oder so. Wie geht's in Comicautor? Ausgezeichnet.
Die Vorlage hätten wir jetzt aber vorher erklären müssen.
Nee, also. Ich wollte nur checken, ob es diesen klassischen Gruß unter Comicautoren gibt.
Nee.
Aber gibt es nicht.
Nee, ich glaube, wir sind langweiliger, als die Welt denkt.
Ja. Der bewegte Mann hat ihn so richtig bekannt gemacht, knutschende Männer, nackte Hintern. Ralf König hat viel gegen Homophobien und für das schwule Leben gezeichnet. Religion war dann auch mal Zielscheibe. Und jetzt gibt's einen neuen Comic, da geht's gleich gegen die ganze Menschheit. In Steh auf, Männchen.
Genau.
Ja, wir haben's nicht gepackt, ne, bisher, wir Menschen.
Wir haben's nicht gepackt und ich fürchte, wir packen das auch nicht mehr. Also im Moment sind die Probleme so stark, dass ich denke, ach, lass doch mal eine andere Spezies ran.
Ja. Andere wiederum sagen, wir Menschen haben eigentlich bisher immer alles geschafft. Also früher war das Waldsterben das große Thema, das haben wir auch in den Griff gekriegt. Wir werden auch CO2 in den Griff bekommen.
Ja, ich glaube auch im Mittelalter hat man ja gesagt, irgendwie die Welt geht nicht unter, es ist immer weitergegangen und so. Ich glaube nur, dass das auch ein Trick der Evolution ist. Wir sind ja so programmiert, dass wir zuversichtlich sein müssen, um uns zu vermehren, um diesen Planeten noch weiter zu besiedeln und so. Deswegen weht dem Kulturpessimisten allgemein gern mal ein scharfer Wind entgegen. Wir sind so ein bisschen die Ausbremser. Also Sie hören schon, ich zähle mich dazu. Ich bin Kulturpessimist. Ich glaube, dass wir die nächsten 100, 200 Jahre gar nicht mehr überleben werden.
Aber das ist wirklich meine pessimistische Sicht. Aber wirklich?
Ja.
Das ist ja so ein Berufspessimismus.
Ja,
der lässt sich besser verkaufen
mehr, aber,
dann.
Keine Insekten, aber Plastik im Meer. Also wir werden das jetzt richtig vor die Füße kriegen, was sie über die Jahrzehnte gemacht haben. Ich will jetzt keine schlechte Laune verbreiten. Mein Comic ist wirklich lustig. Nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt ein deprimierender Comic.
Nein.
Aber
nein,
dieser kleine Affe, dieser Flop, der da aus der Urzeit zu uns herüber in dem Comic scheint, der versucht, der Evolution entgegenzutreten und sagt, nein, kein Faustgeil, nein, nicht mit Feuer umgehen. Aber natürlich passiert das alles und am Ende stirbt er halt aus. So.
Wie scharf ist denn der Gegenwind eigentlich, den Sie gerade angesprochen haben, als Kulturpessimist? Ich meine, sehen die Leute das alle mit einem Lächeln oder begegnen sie auch Menschen, die einfach sagen irgendwie, das finde ich jetzt überhaupt nicht gut, das macht alles schlechter?
Nein, also echt gut, ich habe jetzt solche Gespräche eigentlich kaum. Ich merke einfach nur, dass wenn man sagt irgendwie, na, die Menschheit macht es nicht mehr lange, dann ach, ne, das, was Sie gerade sagten, wir haben es ja immer geschafft und das geht auch noch weiter und bis hin zu irgendwelchen idiotischen Träumen, dass man ja andere Planeten besiedeln wird, wenn man da mit Raumschiffen irgendwie so ein, also ich halte das alles für hanebüchenen Unsinn. Mhm. Wir müssen sehen, dass wir diesen Planeten in Ordnung halten und das kriegen wir ja nicht hin. Also das größte Zeichen, dass das alles nicht hinhaut, ist für mich in Talkshows zu sehen, wenn die Experten da sitzen und sich Gedanken darüber machen, dass wir im Jahr 2050, glaube ich, oder so 10 Milliarden sind.
Mhm.
Und dass sie sich nur darüber Gedanken machen, wie man diese 10 Milliarden dann ernähren soll, mit Gentechnik oder mit, keine Ahnung, und mit Mais, der gentechnisch verändert wurde, ich frage mich. Und da denke ich, ja, und? Wie kriegen wir es hin, dass wir nicht 10 Milliarden und dann 15 und 20 werden? Darüber redet keiner, weil er da auch keine Antwort drauf hat. Aber das geht mir jetzt echt alles in einen Pessimismus. Ja, hallo, ich bin Comiczeichner, ich mache lustige Sachen.
Ach, ich freue mich, jetzt wird es Ihnen selber schon zu viel. Das ist gut.
Ja, ich muss ja den Humor selber behalten, sonst bin ich ja bald arbeitslos.
Oh, dieser Affe, der Flop der Evolution ist das ja, begegnet ja einem modernen Urlauberpaar. Wissen Sie noch genau, welcher Abend war es, als Sie über einem Bier saßen und jetzt die Idee für Steh auf, Männchen hatten?
Das hat mit Abend und Bier wenig zu tun. Ich bin immer interessiert daran gewesen, wenn irgendwo in Afrika oder wo auch immer irgendein alter Backenzahn gefunden wird, der Millionen Jahre alt ist und der dann irgendeinem Affenwesen, einem Onkel, der uns, also Voronkel, irgendwie Vororonkel zugeschrieben wird, dieser Fund in Südafrika mit den 12 Skeletten, die da in dieser Höhle gefunden wurden, sowas finde ich immer total spannend, schon immer, und da musste einfach mal eine Geschichte rauskommen. Immer wenn ich mich für irgendwas interessiere, ist am Ende irgendeine Comicgeschichte, die dabei rauskommt.
Auf Bitte des Verlags wurde ja dieser hängende Hoden vorne auf dem Cover von Flop dann etwas verdeckt mit einem brennenden Stock. Das war jetzt so keine große Geschichte, auch nicht für den Verlag. Aber gab es in der Vergangenheit mal so Änderungen, die erwünscht waren, wo Sie aber auch dann so ein bisschen kämpfen mussten?
Ganz selten.
Ganz selten.
Also eigentlich nie. Ich erinnere mich jetzt quasi wirklich nur an den bewegten Mann gerade. Okay. Also von 1987, da hatte ich in einer Sprechblase stehen, ich kriege einen Pflaumensturz. Das war damals in unserem Dortmunder schwulen Gruppenslang, war das irgendwie, keine Ahnung, für ich kriege eine Krise oder sowas, oder ich kriege einen Nervenanfall oder ich weiß auch nicht. Pflaumensturz, das war so ein Modewort.
Pflaumensturz? Was ist denn damit gemeint?
Naja, Pflaume sind vielleicht
die,
jetzt so ein
die
bisschen...
Die Klöten, die da unten hängen oder was?
Ja.
Also schon.
Ich weiß es selber nicht. Also Pflaume war ja lange Zeit so ein Begriff für das weibliche Geschlechtsteil. Ja. Da waren die Schwulen ja damals anders als heute, wo man sehr vorsichtig sein muss, waren die Schwulen solidarisch, sehr schnell dabei mit irgendwelchen Begriffen, die vielleicht zeigen sollten, dass wir nun gerade nicht auf Pflaumen stehen. keine Ahnung. Und da hat mich jedenfalls damals der Lektor bei Rowohlt gebeten, dieses Wort, weil er das als irgendwie unanständig, er verstand es auch nicht, aber irgendwie war es unanständig und das wollte er weghaben. Da habe ich dann auch bereitwillig damals, ich kriege eine Krise daraus gemacht. So.
Das aber ist sonst fast schon harmlos. So gut
fast schon harmlos. Inhalte rein, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist beim Film ja eine gänzlich andere Sache.
Ja, also klar, das wäre ja so die Diskussion vorher. Hinterher gab es öfter Diskussionen. Also Bullenklöten zum Beispiel, das fanden die Bayern irgendwie nicht gut oder was war das, Jugendamt, Landesjugendamt oder so weiter. Das Buch landete auf dem Index.
Nee,
das stimmt nicht.
Das war der Indizierungsantrag.
Aber
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat diesen Antrag dann abgelehnt, weil der auch wirklich unmöglich war, auch in der Begründung war das unglaublich. Die haben das abgelehnt mit der Begründung, dass das Buch ja schwarz-weiß wäre, das würde Kinder und Jugendliche gar nicht interessieren. Das fand ich damals sehr, sehr cool.
Wenn so etwas in der Diskussion steht, ja, soll es auf den Index oder nicht, was haben Sie denn damals gedacht? Also in England war es ja immer so, wenn die BBC, die so wichtig war, irgendeinen Song wie damals Frankie Goes to Hollywood Relax auf den Index stellte und es durfte offiziell nicht gespielt werden, war das schon mal die Garantie dafür, dass es Nummer 1 wird.
Ja.
Da freut man sich ja im Prinzip so als Künstler, wenn ihre Werke mal so diskutiert wurden, wie jetzt so bei den Bayern, auch wenn man es gar nicht ernst nehmen konnte. Wie fühlt sich das an in dem Augenblick?
Also damals war das nicht so lustig, weil wenn die damit durchgekommen wären, dass meine Comics irgendwie in den Pornografiebereich gehen und nur noch unterm Ladentisch verkauft werden, dann hätte ich meine Comic-Karriere quasi an den Nagel hängen können, weil ich muss auch Schweinkram zeichnen. Deswegen ist diese ganze Sache mit dieser politischen Korrektheit jetzt auch wirklich schwierig, weil ich finde, Karikatur und Comic muss solche Grenzen antesten und auch mal überschreiten. Und wenn die damals damit durchgekommen wären, hätte ich meine Comics quasi inkognito machen müssen. Die hätten dann unterm Ladentisch verkauft werden müssen. Das wäre nicht gut gewesen. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Bonner da sehr viel entspannter waren und gesagt haben, das ist Kunst, das richtet sich an Erwachsene. Denn das kommt ja noch dazu, dass Comics bis auf den heutigen Tag in Deutschland einfach nicht für voll genommen werden.
Ja.
Und dass es immer noch als etwas für Kinder gilt. Und das ist hier nicht rauszukriegen. Das ist in Frankreich und in Belgien echt eine andere Nummer. Da haben die Leute längst verstanden, dass Comic nun mal auch etwas ist, was Erwachsene lesen und lesen wollen.
Aber Paris wäre jetzt nie ein Wohnort für Sie gewesen. Wirklich so. So unter Comic-liebenden Menschen, wo man weiß, der Nachbar neben mir, der liebt Comics und der weiß, was das auch für ein kultureller Wert ist.
Ich sag Ihnen was. Ich war jetzt gerade in Paris, weil ich da eine Ausstellung zur Eröffnung hatte in einer Comic-Galerie.
Ja.
Und ich bin dort mit einem Comic originale Sammler unterwegs gewesen, der gut Französisch kann. Das kann ich leider so gar nicht. Und wir sind da in 6 oder 7 Comic-Galerien gewesen, die teils so mundän war, dass ich dachte, ich bin in einem Foyer von irgendeiner Bank. Okay. Und da werden einem die Originale in einer riesigen Ledermappe vorgelegt mit einem Kaffee und dann wird der Reißverschluss aufgemacht und dann kann man diese Originale sehen. Es ist so eine absolut andere Wertschätzung diesem Medium gegenüber, dass ich selbst, ich meine, weiß es ja, Frankreich, Belgien, dass es da diese Wertschätzung gibt, man weiß es. Aber wenn man das mal erlebt, wie mit welchem Respekt dieser Zeichenkunst da gehuldigt wird, dann kommt man sich in Deutschland wirklich vor, als sei man hier immer noch bei Max und Moritz. Wirklich. Mhm.
Oh, diese einzelnen Bilder aus dem Comic, jetzt auch in dem Stehaufmännchen, wie groß sind die eigentlich im Original?
Die sind bei mir 1:1, was ich aber auch in Paris gesehen habe, was vielleicht ein Fehler ist, weil die allermeisten Comiczeichner zeichnen sehr viel größer, als es nachher im Abdruck ist. Bei mir ist es nur so, ich kann nicht größer. Ich mache das ja mit Stift und Papier, anders als meine Kollegen, die das heutzutage fast alles mit dem Computer machen. Ich mache das mit dem Stift und dieser kleine Radius der Knollennase, das ist eine Sache von einer halben Sekunde. Wenn ich das in größer machen müsste, dann wäre der Strich schon verkrampft. Dann müsste ich sehen, dass ich da die Proportionen halte und so. Ich muss so klein zeichnen und das will ich auch weiterhin so machen. Und außerdem bin ich faul. Ich bin eigentlich nicht in erster Linie Zeichner, ich bin Autor. Also die Geschichte und der Dialog, das ist das, was mich reizt. Und die Zeichnungen sind eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und wenn ich die größer machen würde, wäre das nur erheblich mehr Arbeit. Deswegen, also ich bin so zufrieden, wie es ist.
Es sind tatsächlich die Sätze, die Sie interessieren und nicht die Nasen und die Hoden.
Genau. Ja, die Hoden sind schon. Ich gebe mir auch alle Mühe, dass sie prall und rund sind, aber das kann ich. Ne? Und wenn ich Probleme habe...
Meinen Sie jetzt zeichnerisch oder in echt? Weil wir werden ja alle älter.
Mein vorletztes Buch hieß Herbst in der Hose, da geht es genau darum, also auch das Älterwerden. Ich versuche dieser schrecklichen Tragödie, versuche ich auch noch was Lustiges abzugewinnen, aber ich bin jetzt 58 und ich muss sagen, ich finde das überhaupt nicht witzig mit diesem Älterwerden, aber bis zum Winter in der Hose ist hoffentlich noch ein bisschen Zeit.
Ja. Für wen ist es eigentlich schlimmer, älter zu werden? Für Heteros oder für Homos? Was haben Sie festgestellt?
Ich glaube... Ich glaube, dass Heteros, das jetzt mal von einem Klischee-Hetero ausgehend, ich glaube, dass Heteros das lange Zeit so gar nicht so richtig mitkriegen, weil sie mit Kinder aufziehen beschäftigt sind. Mhm. Und plötzlich, wenn die Kinder dann erwachsen sind und aus dem Haus gehen, dann kommt der Holzhammer. Oh, was habe ich eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Das ist bei Schwulen vielleicht etwas mehr 1:1. Mhm. Also man guckt jeden Tag in den Spiegel und denkt, was ist das denn da? Das habe ich gestern noch nicht gesehen. Vielleicht ist der Ausgleich. Also vielleicht leiden wir länger unter dem Älterwerden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lustig findet es, glaube ich, keiner, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Also wenn man es mitbekommt, dann sicherlich nicht. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, man bemüht sich ja immer, dass sie groß und rund und prall bleiben. Kann man da aktiv was machen? Also ich meine, die Schwerkraft fordert ja nun wirklich Tribut, aber lässt sich da irgendwas machen? Da sind ja auch keine Muskeln unten.
Ich glaube, wie ich auch in Herbst in der Hose geschrieben habe, wichtig ist jeden Tag eine Erektion, also damit die Schwellkörper intakt bleiben. Alles ich weiß klar. nicht, ob das jetzt hier die Grenzen überschreitet, aber man muss einfach weitermachen.
Das ist nur Radio. Wären wir jetzt im Fernsehen, wäre das was anderes.
Also man muss einfach weitermachen, glaube ich. Und dann hat man, glaube ich, vielleicht auch noch bis ins höhere Alter Spaß. Aber wenn man irgendwann denkt, ach nee, jetzt hat das ja sowieso alles nicht mehr den Spaß oder so, dann wird auch der Penis kleiner, habe ich gehört. Das sind alles diese erschreckenden Symptome des Älterwerdens, die ich bei diesem Buch Herbst in der Hose zum Thema machen wollte. Und das war echt nicht einfach. Ich bin Hypochonder, ich krieg das immer alles sofort.
Oh nein, was haben Sie diese Woche schon alles gehabt?
Die Evolution betrifft mich ja nun nur, sehr abstrakt. von daher mache ich mir über vom Baumklettern und Aufrechtgehen jetzt nicht so viele Gedanken.
Ich muss gerade noch an das Buch Gin Gin denken. Das Cover hat ja auch ein bisschen provoziert damals. Wir sehen einen Schwulen in rosafarbenen Sandalen, der einem Muslim auf den Bart tritt.
Ja, das hat aber überhaupt nicht provoziert. Das war damals, erst als ich, das ist eine zweibändige Geschichte, Gin Gin. Und als ich den zweiten Band anfing, da passierte das mit diesen dänischen Karikaturen und da war so ein bisschen Holland in Not, weil ich da Begriffe wie Beherrscher der Gläubigen für den Sultan und so hatte. Und dann hieß es, ja, das kann man nicht sagen. Das sind also diese große Ängstlichkeit und Vorsicht, das hat mich damals auch kalt erwischt. Mhm. Aber über dieses Titelbild hat sich meines Wissens jedenfalls nie jemand aufgeregt.
Und damals in Paris dann zum Beispiel Charlie Hebdo, der Anschlag dort. Ja, wie haben Sie den erlebt?
Ja, das war schrecklich. Also das war aus mehrfacher Hinsicht eine sehr stressige Zeit, weil mein Agent kannte die Erschossenen persönlich und er war sehr, sehr in Panik, dass hier auch ein Verrückter rumlaufen könnte, der aufgrund meiner Karikaturen und Cartoons zu dem Thema mich auf den Kieker hätte. Und dann gab es dann so ein Hin und Her, dass ich auf Facebook etwas gelöscht habe, was gerade sehr interessant gefunden wurde. Und dann hat der Tagesspiegel, der Berliner Tagesspiegel, die Zeitung hat dann getitelt, Ralf König zieht kontroversen Cartoon zurück. Okay. Dann stand ich als der Feigling da. Also da kriegte ich mal eine kurze Geschmacksprobe mit, was es heißt, wenn die Medien plötzlich durchdrehen und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Man hat nichts gemacht und plötzlich wird man da hingestellt, als sei man jetzt der Oberfeigling. Also es war wirklich eine sehr unangenehme Sache damals. Ja. Aber natürlich am schrecklichsten natürlich für das, was dort in Paris passiert ist. Das war lähmend. Also man, das hat ja auch Nachwirkungen. Also ich habe danach nie wieder wirklich einen islamkritischen Cartoon gesehen, außer bei Hebdo selber. Ne? Also die haben ja dann tapfer sogar weitergemacht. Ja. Also alle Hüte ab vor diesem Mut.
Welche Nachwirkung hatte das denn für Sie persönlich? Wie lange hat das angehalten?
Also ich war schon mit dem Thema Religion vorher schon fertig. Ich habe mich 5 Jahre lang damit befasst. Ich hatte diese Gin Gin und ich hatte diese Cartoons gemacht zum Islam. Ich habe dann aber auch die Bibel mir vorgenommen mit ein paar Bänden. Am Schluss die 11.000 Jungfrauen von Köln, diese katholische Märtyrerlegende. Mhm. Und dann, weil ich nie gläubig war und das nie so für mich ein Lebensthema war, dachte ich so, jetzt reicht's. Nach 5 Jahren möchte ich jetzt auch mal wieder Konrad und Paul und meine Figuren bedienen, die ich da so vorher hatte. Yeah. Denn das kann auch schlechte Laune machen. Man kommt ja immer in die gleichen Diskussionen. Es sind immer die gleichen Argumente und Gegenargumente. Und ich glaube, die Menschheit redet über die Frage, ob Gott oder nicht, schon seitdem sie über die Erde dackelt. Und irgendwie hat mich das auch gelangweilt, muss ich sagen. Und deswegen war ich danach überhaupt nie in dieser Entscheidungsfrage, mache ich jetzt weiter mit dem Thema oder nicht, weil ich vorher schon damit abgeschlossen hatte.
Also ein bisschen Unsicherheit, so ein bisschen Gegenwind, das haben Sie ja im Prinzip Ihr Leben lang mitbekommen. Welche würden Sie als die schwierigste Phase bezeichnen? War das so diese Anfangsphase dann, als Sie so Schwulencomics gemalt haben? Und Sie waren ja ganz alleine im Prinzip und da weht ja noch ein anderer Wind, ne?
Ja, da wehte.
Da galten ja Schwule noch als krank teilweise.
Richtig, da wehte ein anderer Wind, aber es war, das was ich gemacht habe, war ja die ersten Jahre sehr, sehr intern. Und es gab noch kein Internet. Ja. Das muss man sich immer klar machen. Es gab mal kein Internet. War das nicht schön?
Da ist die Evolution.
Ja, spätestens also ich glaube, wenn ich damals das gemacht hätte, wäre mir wahrscheinlich schon ein schärferer Gegenwind entgegengeblasen. Das war aber einfach nicht so. Der bewegte Mann wurde sehr, sehr freundlich damals schon aufgenommen. Mhm. Und was ich vorher gemacht habe, haben fast nur die Schwulen gelesen. Und von daher hatte ich das nicht. Was jetzt passiert, das ist allerdings eher interessant, weil ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben. Ich habe da
in den Niederlanden da?
Ja, in Brüssel.
Brüssel war das nicht, in den Niederlanden, Belgien.
Genau, ja. Da habe ich ein Comic-Wandbild in dieser Comic-Hauptstadt Brüssel. Hängt ja überall Tim und Struppi und Lucky Luke an den Häusern. Und die Schwulen- und Lesbengruppe hatte mich vor 5 Jahren beauftragt oder hat mich eingeladen, ein schönes großes Wandbild für sie zu machen. Das habe ich auch getan. Das ist ein Potpourri meiner Charaktere.
Ja.
Und darunter ist halt eben ein Transvestit und eine schwarze Lesbe. Und die wurden jetzt vor ungefähr einem Dreivierteljahr besprüht von Aktivistinnen, die schrieben, dass die schwarze Lesbe, das sei rassistisch. Und die Und die Drag Queen, die ich da gezeichnet habe, das sei transphob und dickenfeindlich. Und das ist so ein Riesenmissverständnis, dass ich einfach nur sagen kann, also behaupte, dass die, die das so sehen, noch nie ein Buch von mir gelesen haben. Also die können, da wird so negiert, wofür ich seit Jahrzehnten stehe, dass ich da schon sehr überrascht bin, dass man mir das nun vorwirft.
Aber von wem kommen denn die Vorwürfe? Denn die haben es doch in Auftrag gegeben und 5 Jahre lang war das doch alles okay.
Ja, da gibt es einen Generationenwechsel. Also ja, ich glaube, dass die das damals in Auftrag gegeben haben, da gab es auch heftigen Streit in der Gruppe selbst. Ach, darüber. Das. Es gab sogar, als es besprüht wurde, eine Entschuldigung von denen, die das damals in Auftrag gegeben haben, dass sie auch nicht wüssten, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Und jetzt neulich kam dann ein Brief von einer Aktivistin dort, die mir schrieb, ich soll dieses Bild überarbeiten oder es wird überstrichen. Und das kann ich natürlich nicht tun. Ich kann jetzt nicht anfangen, meine Knollennasen zu verschönern, weil irgendjemand meint, der Transvestit sei zu dick oder würde traurig gucken oder überhaupt. Es wird mir ja untergeschoben oder es wird behauptet, dass diese Drag Queen, die ich da gezeichnet habe, wie ich sie seit Jahrzehnten zeichne und wie ich sie bei CSDs und auf Travestiebühnen und wo auch immer sehe, dass das sei keine Drag Queen, sondern eine Transfrau. Und die würde traurig gucken, weil sie behaarte Schultern hat und eben männlich wirkt. Und das ist so. Also ich habe noch nie in meinem Leben eine Transfrau gezeichnet. Das ist alles ein Riesenmissverständnis. Aber es fegt mir gerade, jetzt spätestens seit dem Spiegelartikel, dicker Artikel darüber, dass das eben mir doch schon um die Ohren fegt. Und ich kriege von rechts sowie von links gerade unerfreuliche E-Mails. Die Rechten schreiben, ja, da siehst du mal, was die Linksgrün versiften und so. Und von links kommt irgendwie weg mit dieser diskriminierenden Scheiße. Und ich stehe da mit in der Mitte und denke, weiß gar nicht, wie mir geschieht, weil ich fühlte mich eigentlich immer auf der Seite der Guten.
Ja. Die Zeiten sind so. Jetzt dachten Sie schon, die schwierigen Zeiten sind alle längst hinter uns. Aber sie kommen wieder. Oder sie werden noch viel dramatischer.
Sie kommen wieder. Ich habe da auch meine Ängste. Ich finde das alles so verrückt, auch jetzt mit der Europawahl und so. Also dieses Ganze, was da alles sich bemerkbar macht und offenbar auch noch gewählt wird von den Menschen, es ist wirklich erschütternd.
Mhm. Haben Sie sich als Schüler damals eigentlich für Mädchen oder für Jungen interessiert, so ganz am Anfang?
Natürlich für Jungen.
Ach, gleich schon?
Ja.
Das war schon klar.
Ich war schon mit 10, 11 habe ich schon gemerkt, dass ich da irgendwie anders ticke. Aber da weiß man ja noch nicht. Ich habe das Wort schwul überhaupt erst später erfahren oder gehört in der Zeit. Ich war ja auf einem katholischen Dorf da in Westfalen. Da war halt viel mit Kirche und mit, keine Ahnung, also jedenfalls der einzige Homosexuelle, den ich damals als Kind wahrgenommen habe oder als Jugendlicher wahrgenommen habe, war ein alter, einsamer Mann, der immer in der Dorfkneipe saß und der uns hinterher ging, wenn wir mal pinkeln mussten, dann kam der immer hinterher und schielte so rüber. Also mehr ist da gar nicht passiert, aber ich weiß noch, dass das immer so, wir haben über den so gelacht, ne? So, das war klar, dass er aufsteht und hinter uns hergeht. Aber das war das erste Mal, dass ich so merkte, na, bist du vielleicht auch so einer und sieht das dann auch so aus? Aber das war ja schon auch beunruhigend, sag ich mal. Aber nun, ich habe das Glück, dass ich dann in eine Zeit hineingewachsen bin, wo die ersten schwulen Gruppen sich organisierten und wo
auch
dann,
auf dem Dorf da.
Wo,
auch, oder
nee,
mussten
nee,
sie
das
dafür
nicht,
in die Stadt?
Aber in Dortmund, in den Städten war das dann so. Ich war dann, kaum war ich volljährig, war ich dann in Dortmund. Und da war dann Party und gute Laune und ich hatte seitdem nie wieder das Gefühl, dass ich mich für irgendwas schämen müsste.
Ja. Also wenn die alle so katholisch waren da, wie religiös waren denn Ihre Eltern?
Gar nicht. Ich bin sehr, sehr, sehr froh. Also meinen Eltern war das ziemlich egal. Meine Mutter sagte immer, ach, die gehen doch alle nur in die Kirche, um ihre neuen Kleider zu zeigen. Das fand ich sehr,
sehr, sehr lustig,
sehr rational und sehr klug. Die waren keine Atheisten, das nicht. Ja. Da hing auch das Kruzifix an der Wand. Das musste ich immer wegnehmen, wenn ich die Super 8-Pornofilme meines Vaters gucken wollte. Dann musste ich das Kruzifix von der Schlafzimmerblümchen-Tapete nehmen, um das zu sehen. Aber,
wie, um die Leinwand aufzuspannen, oder was?
Ja, das konnte ich ja nicht, weil meine Eltern konnten ja jeden Morgen wiederkommen.
Aber warum musste man das Kruzifix abnehmen?
weil das in der Mitte war. Also ein Pornofilm zu gucken mit einem Kruzifix in der Mitte, das ist irgendwie schwierig. Deswegen
nee, das will wirklich keiner.
Das habe ich abgenommen und dann habe ich auf der Blümchentapete die Pornos geguckt. Also von daher bin ich sexuell sehr, sehr früh auf den Trichter gekommen, dass Sexualität okay, etwas sehr Geiles ist und dass man sich auch dafür nicht schämen muss.
Das klingt eigentlich jetzt nach lockeren Eltern. Wie schwer war das Coming Out denn gegenüber den Eltern?
Lockere Eltern, das
klang mal so.
Meine Eltern sind schon einfache Leute, die haben da jetzt keinen intellektuellen Überbau gehabt oder so. Aber das Coming Out, mein Vater war schon nicht gerade erfreut, als ich mich dann als schwul geoutet habe. Aber als ich dann meine Karriere startete, das ging ja dann kurz danach auch los mit dass ich im Fernsehen war, im WDR mit so einem Beitrag und mit meinen Comics und dass ich Erfolg hatte, spätestens dann mit dem bewegten Mann und dann mit der Verfilmung, da waren sie dann auch sehr schnell ganz stolz auf mich. Und mein damaliger Freund, also mein erster Freund, mit dem ich 12 Jahre zusammen war, ist heute noch Schwiegersohn. Also der ist immer noch bei Familienfesten dabei und so. Also da gibt es heute gar kein Problem mehr. Aber nun, das war damals die Zeit. Ne? Mein Vater sagte mir irgendwann, er hätte ja gar nichts gegen schwul oder so. Er hatte nur Angst, dass es mir mal schlecht gehen könnte, dass ich vielleicht auch mal so ein einsamer Mann werde, keine sozialen Kontakte, keine Familie hat. Und das ist natürlich damals eine berechtigte Sorge gewesen.
Ja. Also das Coming Out der jungen Menschen, das ist ja immer so eine Sache. Und dann gibt es aber auch tatsächlich, und an die denkt ja oft keiner, es gibt ja auch für die Eltern so ein Coming Out, ne?
Aber ja.
Den Nachbarn gegenüber, dass wir sagen, das ist unser Sohn.
Ja, ich war richtig stolz. Also da gab es eben einen WDR-Film und da hatte ich auch einen Auftritt. Und da gab es ja damals nur 3 Programme. Und meine Eltern sind die ganze Verwandtschaft abgeklappert. Die haben meine ganzen Tanten und Omas und Onkels besucht und haben gesagt, unser Ralf kommt im Fernsehen.
Ja.
Da waren sie ganz stolz. Aber müsst ihr euch nicht wundern, es hat was mit Homosexualität zu tun. Das war dann ein bisschen der Stachel an dem Ganzen. Aber dass sie das gemacht haben und dass sie dann auch zu mir standen, das rechne ich ihnen hoch an.
Und für dich so dein persönliches Coming Out, das hattest du, glaube ich, soweit ich mich erinnere, aber auf dem Festival, und ich hatte den Namen vorher noch nicht gehört, fand ich schön, das Homolulu Festival.
Ja.
War das so die erste große Initiation?
Richtig.
Das
war 1979 in Frankfurt. Ich hatte da nur zufällig von gehört, dass das stattfinden soll, aber ich wusste in dem Moment, ich muss da hin. Jetzt muss man sich vorstellen, ich war da auf dem Dorf. Ich hatte gerade meinen Führerschein gemacht. Ich hatte einen klapprigen alten VW Käfer und von diesem Dorf nach Frankfurt zu fahren, war ungefähr, als wenn ich heute mich ins Flugzeug setze und nach New York fliege.
Ja.
Das war die große, weite Welt da draußen und ich wollte da aber unbedingt hin. Also habe ich mir eine Alibi-Freundin geschnappt und wir sind da zusammen dann darunter gedackelt und das war das erste Mal, dass ich Schwule sah. So.
Ja.
Und da gab es auch Befremden, weil da ganz viele halt so im Fummel da rumliefen und stöckelten und sich schminkten. Da gab es einen Schminktisch und so. Und das habe ich damals gar nicht verstanden. Ich dachte, das zementiert doch nur die Vorurteile. Ich habe da bittere Diskussionen gehalten. Aber ein paar Wochen später war ich dann in Dortmund selbst auf der Travestiebühne und habe einfach Spaß gehabt. Also dieses sich annähern an eine Szene, die mir vorher ganz fremd war, die ich selber nur aus Vorurteilen kannte, das ging doch ziemlich schnell. Und ja, das war eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich damals. Ich habe dann auch in diesen kleinen, schwulen, auf Umweltschutzpapier gedruckten Blättern, die es damals gab, Rosa Flieder und wie das hieß, habe ich meine ersten noch sehr schlechten Comics gezeichnet. Oh. Aber ich hatte sofort ein Publikum. Ne?
So. Ja. Aber die Freundin auf dem Festival war dann wahrscheinlich sehr einsam, oder?
Nein, die hat sich da wunderbar mit amüsiert. Da waren so tolle Leute, die wir da kennengelernt haben. Es war eine einzige super schöne Party. Und das war alles sehr, sehr locker und ein Highlight in meinem Leben nach wie vor, dieses Homolulu-Ding 1979. Ja. Ist lange her, aber war toll.
Nach diesem Festival, wo ja plötzlich eine neue Welt sich eröffnete, Montagmorgen dann gleich zurück in der Fabrik. Sie haben Ausbildung gemacht zum Holzmechaniker.
Ja.
Das war ja ein Downer.
Das
oder?
Ging gar nicht. Ich kam zurück mit einem völlig anderen Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist auch das, was heute bei den CSDs in Berlin, in Köln, wo auch immer, in München, bei den CSDs, den jungen Schwulen und Lesben tatsächlich noch mitgegeben wird. Wenn die aus der Provinz kommen und das erleben, dann gehen die wirklich selbstbewusst und gestärkt wieder nach Hause. Und so war das bei mir auch. Also ich bin zurück und ich wusste, hier gehöre ich nicht hin. Mhm. Ich will nicht als Schreiner an einer Hobelmaschine enden, sondern ich habe Fantasie, ich will diese Comics machen und ich will die Freunde haben, die zu mir passen und die auch dann zu mir stehen. Und dann bin ich doch sehr schnell aus dieser Schreinerei weg und nach Dortmund gezogen. Ich hatte mein Coming-out aber noch in der Schreinerei. Ich hatte da diesen Zettel, ich bin schwul, schwul zu sein bedarf es wenig, ich bin schwul und heiße Ralf König. Das habe ich an meine Maschine da geklebt und das hat natürlich für große Unruhe gesorgt. Aber ich hatte mit einem Reim, Wilhelm Busch-mäßig, hatte ich mein Coming-out quasi erledigt
und alle wussten
und dann
Bescheid.
Konnte ich in die Welt hinaus. Ja.
Großartig. Also es gibt auch ein paar Schwule im neuen Comic, muss man sagen, auch wenn es ums Ende der Menschheit geht. Aber der Homo erectus im Moment des Aufrichtens, der zwangsheterosexualisiert wurde, der ist auch dabei. Steh auf, Männchen. Da geht's um die Evolution, die Geschichte, die mit dem Äffchen-Flop beginnt, der neue Comic. Für Ralf König. Dankeschön für heute.
Vielen Dank. Bis bald.
Talk mit Thies.